Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Seit Monaten schauen wir auf ein Virus und wie es die Welt verändert, das Coronavirus. Aber auch jenseits von Corona gibt es Infektionskrankheiten. Eine wichtige Gruppe Infektionen, mit denen wir uns vor allem beim Sex anstecken können. Einige sexuell übertragbare Infektionen sind schmerzhaft, aber harmlos. Von anderen, deutlich gefährlicheren, merkt man zunächst wenig. An die 30 verschiedene Viren, Bakterien, Parasiten können sexuell übertragbare Infektionen verursachen. Und es kommt darauf an, solche Infektionen früh zu erkennen und auch zu behandeln. Zum einen, um Schlimmeres zu verhindern, aber auch, um seine Partnerin oder seinen Partner zu schützen. Syphilis, Herpes, HIV und Co., sexuell übertragbare Krankheiten, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben oder von Ihren Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. Auch gerne behandeln wir Ihren Anruf anonym. Die Nummer 00800 44 64 44 64. Das ist die Nummer unseres Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Die Mailadresse ist sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben zwei Themen für Sie vorbereitet. Mund-Nasenschutz gegen Corona, Einkaufen ohne Maske, weiterhin ein Risiko. Und Corona-Tests, wer sollte sich wann testen lassen? Das ist so ein kleines Update. Danach beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Thema sexuell übertragbare Infektionen. Und nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns an, wie Medikamente vor einer Infektion mit HIV schützen können. Und danach geht es dann wieder um Ihre Fragen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen, Dr. Stefan Esser. Er leitet die Ambulanz für HIV und sexuell übertragbare Infektionen am Universitätsklinikum in Essen. Schönen guten Morgen, Herr Esser.
Guten Morgen.
Wie hat Corona Ihren Alltag verändert in der Ambulanz?
Na, zunächst mal für die nicht-HIV-positiven Menschen, wo wir sozusagen nur eine eingeschränkte Versorgung ermöglicht haben, gab es erstmal einen Rückgang. Auch insgesamt sind Geschlechtskrankheiten, frische Geschlechtskrankheiten sozusagen zurückgegangen. Aber offenbar gab es dann mit den ersten Lockerungen einen ordentlichen Nachholbedarf, sodass wir dann sozusagen die Lücke etwas aufgeholt haben, sodass wir jetzt wieder eine ganze Reihe von Personen haben, die auch mit neuen Geschlechtskrankheiten zu uns kommen.
Ein Kollege hat mich gefragt, ist Corona eigentlich eine sexuell übertragbare Infektion? Nicht im engeren Sinne, ne?
Das ist eine spannende Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich über Aerosole infiziert, ist ungleich viel höher. Allerdings im Allgemeinen, wenn man
zumal intim... Zumal die Abstandsregel schwer einzuhalten ist, genau. Von 1,50 Meter.
Wenn man intim miteinander ist, dann sollte man vielleicht auch den Atem miteinander teilen. Und von daher ist das Ansteckungsrisiko natürlich beim Sex gegeben.
Wenn man sich die Verteilung der sexuell übertragbaren Infektionen anguckt, von der Häufigkeit her, womit haben Sie am häufigsten zu tun?
Das kommt darauf an, wie man das betrachtet. Also am häufigsten sicherlich insgesamt sind Dinge wie HPV, humane Papillomviren, Herpesviren, also genitaler Herpes, der ja hochschmerzhaft sein kann. In bestimmten Risikogruppen sind allerdings Geschlechtskrankheiten bakterieller Natur, zum Beispiel die Syphilis viel häufiger. Männer, die Sex mit Männern haben, haben häufig eine Syphilis. Viele junge Frauen haben Chlamydien. Viele Menschen allerdings mit einer sexuell übertragbaren Infektion wissen gar nichts davon, weil sie leider eben auch lange asymptomatisch bleiben kann. Man bleibt dann Überträger und man kann dann eben erst viel später Erkrankungen bekommen, die gar nicht mehr direkt mit einer sexuell übertragbaren Infektion assoziiert werden. Rheumatische Erkrankungen zum Beispiel.
Bevor wir auf die einzelnen Infektionserreger eingehen und die Krankheiten, die damit verbunden sind, so ein paar Sachen, dachte ich mir, kann man ja vielleicht auch aus der Corona-Krise lernen. Also das eine ist, da wird selbstverständlich über ein Virus gesprochen und über Virusinfektionen und wie man sich schützen kann und so. Würden Sie sich mehr Offenheit wünschen, auch zum Thema sexuell übertragbare Infektionen? Weil das ist ja oft so ein bisschen mit Scham behaftet und Leute reden da nicht gerne drüber, gehen damit auch nicht gerne zum Arzt.
Also das kann ich nur unterstreichen. Letztlich sind wir Ärzte allerdings mit daran schuld. Wer spricht seinen Patienten auf seine Sexualität an? Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, dass der Hausarzt Ihnen so mal einen netten Plauderton hat, wie klappt es denn beim Sex oder so. Das heißt, es ist schon mit sehr viel Peinlichkeit, Stigmatisierung und Diskriminierung verbunden. Vielleicht haben Sie schon mal beim Kaffeekränzchen gehört, dass jemand einen Bänderriss hatte und beim Arzt toll geheilt worden ist. Aber Sie werden kaum gehört haben, dass jemand eine frische Syphilis hatte und jetzt super geheilt
wurde. Und der Arzt das toll geheilt hat.
Und da ist doch offenbar Scham und Schuld immer noch ein Riesenthema. Und offenbar wird auch eine sexuell übertragbare Erkrankung immer mit Schuld verbunden.
Was aber fatal ist. Ich meine, gerade für den Partner oder die Partnerin.
Absolut. Und das andere ist, das Leben ist sexuell übertragbar. Wir beide würden hier nicht sitzen, wenn nicht zumindest unsere Eltern miteinander Sex gehabt hätten. Von daher ist es auch wichtig, Sexualität ist was absolut Gesundes. Und ich finde wichtig, das zu trennen. Ich bin sehr für Sex, ich bin für freies Sexualleben für Menschen, aber ich bin gegen Geschlechtskrankheiten. Und man kann eine ganze Menge dagegen tun. Wir werden hoffentlich auch über Impfungen sprechen, die es inzwischen gibt. Also ich halte es für eine sehr, sehr wichtige Sache, dass Ärzte das aktiv bei ihren Patienten ansprechen und dass Patienten und Patientinnen auch den Mut haben, bei ihren Ärzten ihre Sexualität anzusprechen, um dann beraten zu werden oder eben auch behandelt zu werden.
Das heißt, Sie sehen sich auch nicht in der Rolle des Spaßverderbers?
Nö.
Okay. Sie haben vorhin bakterielle Infektionen angesprochen, Chlamydien vor allen Dingen. Das ist sehr relevant, gerade bei jüngeren Menschen.
Ja. Vor allen Dingen bei Frauen ist es ein großes Thema, weswegen jetzt auch in der Frauenheilkunde ein Test auf Chlamydien von den Krankenkassen getragen wird, nicht nur bei Schwangeren. Ein Grund dafür ist zum Beispiel, dass eine sich ansonsten gesund fühlende Frau ihre Fruchtbarkeit über eine chronische Chlamydieninfektion verlieren kann. Von daher ist wichtig, das früh zu diagnostizieren, was mit einer einfachen Diagnostik, mit einer einfachen PCR zu diagnostizieren ist, durch den Frauenarzt im Rahmen einer Früherkennungsuntersuchung.
Wann sollte getestet werden? Also regelmäßig, dann alle halbe Jahre?
Das kann die Frau ja sicherlich auch ein bisschen von ihrem Sexualverhalten abhängig machen. Bei jungen Frauen soll vor allen Dingen getestet werden. Bei schwangeren Frauen soll natürlich vor allen Dingen getestet werden, mindestens einmal im Jahr. Aber je nachdem, wie das eigene Sexualleben aussieht, kann man auch durchaus häufiger testen.
Heißt also, wenn noch häufiger wechselnde Partner sind, dann auch häufiger mal testen.
Ja.
In Australien hat man ja sehr, sehr breit getestet und hat aber gesehen, naja, die Zahl der Infektionen geht nicht unbedingt zurück.
Da sprechen Sie ein ganz spannendes Thema an. Es gibt ja so zwei Konzepte, die gegeneinander stehen. Das eine, viel testen, früh behandeln. Und die andere Strategie ist, diejenigen behandeln, die nur Symptome haben. Wie wir gerade gehört haben, bei Frauen kann das zum Beispiel sehr problematisch sein, weil es sich auf die Fruchtbarkeit oder die Empfängnisfähigkeit auswirken kann, sodass da gerade für beide Seiten gute Argumente stehen, aber es eine sehr schwierige Situation ist. Trotzdem sollte man wissen, womit man es zu tun hat, also breit zu testen und eine Vorstellung zu haben, wie die Verbreitung in der Bevölkerung ist, halte ich für sehr wichtig. Das gilt in Deutschland ja noch für die Syphilis und HIV, da haben wir Zahlen, aber wir haben inzwischen überhaupt keine Vorstellung mehr zu Tripper, zu Mykoplasmen, zu Chlamydien, wie verbreitet das ist. Es gibt einzelne punktuelle Studien.
Die müssen nicht gemeldet werden?
Nein, also das neue Infektionsschutzgesetz sieht das nicht vor, es sieht das nur noch für die Syphilis, eine HIV-Infektion vor und die Hepatitis natürlich, aber jetzt letztlich sind normale bakterielle Geschlechtskrankheiten, nenne ich es mal darüber hinaus, nicht mehr meldepflichtig. Seit 2001 hat sich das Infektionsschutzgesetz dementsprechend geändert, sodass wir für Deutschland keine Daten haben.
Nochmal zu den Chlamydien. Die lassen sich ganz gut behandeln mit Antibiotika.
Ja.
Woran man denken muss, ist, den Partner direkt mit zu behandeln, sonst hat man böse Ping-Pong-Effekte.
Ja, also das bieten wir immer an. Da kommt es natürlich zum Teil zu überraschenden Dingen, weil man immer denkt, die Leute arbeiten nicht gut mit. Nein, unsere Patientinnen und Patienten arbeiten super mit, aber es kann dann sein, dass am nächsten Tag dann 30 Leute in der Ambulanz stehen. Aber das ist auch gut so. So kann man Infektionsketten unterbrechen und ich finde toll, wenn eben auch Betroffene so gut mitarbeiten und versuchen, eine solche Infektion einzudämmen, indem sie eben auch Sexpartnerinnen und Sexpartnern Bescheid sagen. Und heute sind ja viele über Internet vernetzt. Und dann ist das ja auch möglich, vielleicht andere zu informieren und dann dafür zu sorgen, dass sich eine solche Krankheit nicht weiter verbreitet.
Also man braucht nicht nur die Corona-App, sondern man muss dann auch die sozialen Netzwerke nutzen, um Kontakte sozusagen rückverfolgen
zu können. Solange das freiwillig ist, würde ich das sehr befürworten.
Sie haben die Syphilis angesprochen. Ich meine, im 18., 19. Jahrhundert war das ein Riesenproblem. Es gab riesige Sanatorien, es gab wenig Behandlungsmöglichkeiten, ganz schlimme Erkrankungen, auch Viele Patienten haben extreme Schmerzen gehabt, auch die nicht weggegangen sind. Und dann war die Syphilis, so schien es jedenfalls, erstmal verschwunden. Also so in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das hängt natürlich mit HIV zusammen.
Absolut. Also wenn man sich die Zahlen der Syphilis anguckt, so mit der sexuellen Befreiung und der Einführung der Pille gab es ein Comeback der Syphilis. Das war großartig. Und dann kam HIV.
Für das Bakterium.
Für die Bakterien. Dann kam HIV, dann gab es einen richtigen Einbruch. Und Anfang der 90er Jahre galt die Syphilis in Deutschland fast als ausgerottet. Und seit 2000 steigt es eben deutlich wieder an. Und man nimmt an, dass mit dem Wissen um die Behandelbarkeit der HIV-Infektion die Bereitschaft, Kondome zu nehmen, doch deutlich nachgelassen hat. Wobei das eben immer ein Spagat ist. Es ist gut, dass wir HIV behandeln können, aber damit ist sozusagen das Wissen um andere Geschlechtskrankheiten ein bisschen verloren gegangen. Und von daher finde ich toll, dass ich dem Thema annehme, um dafür zu werben. Auch klassische Geschlechtskrankheiten können wirklich krank machen und wie Sie schon erwähnt haben, aber lassen sich im Gegensatz zu HIV fast alle gut heilen. Und wir haben eben auch Geschlechtskrankheiten, gegen die man sich impfen lassen kann.
Ja, das ist ja sozusagen auch die Lehre, die noch eine Lehre aus der Corona-Krise. Also dass man, da wird ja unheimlich viel Geld jetzt reingesteckt in die Entwicklung von Impfstoffen. Und bei einigen Infektionskrankheiten hat man sich immer gefragt, wieso gibt es da eigentlich noch keine Impfung? Wo gibt es denn jetzt eine Impfung?
Also ganz wichtig ist die Impfung gegen humane Papillomviren. Die machen Feigwarzen im Schambereich, was schon mal, auch wenn es gutartige Veränderungen ist, zumindest eine sehr unschöne, beschämende Geschichte ist. Aber das kann leider auch umkippen, zum Beispiel in den Gebärmutterhalskrebs oder Enddarmkrebs, Peniskrebs und auch im Mund Krebsarten hervorrufen. Und heute kann man gegen die wichtigsten HPV-Typen impfen. Dann gibt es im Augenblick...
Moment, bleiben wir nochmal da. Da hat sich ja auch die Empfehlung hat sich ja auch geändert von der Ständigen Impfkommission. Früher wurde das vor allen Dingen jungen Mädchen empfohlen, sich impfen zu lassen. Heute, auch weil mehrere Risikostämme abgedeckt werden, empfiehlt man das auch Jungen.
Das war eine sehr gute Entscheidung der Ständigen Impfkommission, zumal ja auch wir gesehen haben an australischen Daten, wo man einen sehr, sehr guten Impfschutz schon hat im Gegensatz zu Deutschland.
Aber da lassen sich auch fast alle Mädchen und Jungen impfen.
Genau, aber da waren dann die Jungen, die heterosexuellen Jungen schon gut durch die Impfung der Mädchen mitgeschützt, aber die Schwulen, Jungs waren ohne jeden Schutz. Und oft wird man ja in einem Alter geimpft oder sollte man geimpft werden, wo man ja noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Wird man bisexuell, wird man schwul, wird man hetero? Und von daher war ich sehr, sehr froh, dass man eben auch für die Jungen diese Impfung ermöglicht hat. Und bin sehr, sehr dankbar, dass jetzt auch das bei den Männern und Jungen auch ganz gut angenommen wird. Mhm. Zumindest so, wie wir es erleben.
Ist das denn klar, wie viele sich impfen lassen im Moment?
Also wenig. Also es ist besser geworden die letzten Jahre. Aber man denkt, dass das komplett natürlich die Kosten von der Kasse übernommen werden, sind die Ergebnisse noch enttäuschend. Das sicherlich auch daran liegt, dass auch hier wieder Ängste bestehen, das anzusprechen. Da sitzt ein Kind mit einer Mutter vor einem und man soll dann gegen eine sexuell übertragbare Erkrankung impfen, bevor das Kind überhaupt Sex hat. Und viele, auch Kinderärzte, sagen, sie tun sich damit schwer. Und das ist ein bisschen schade, weil eigentlich sollte man ja impfen, bevor in der Pubertät so die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht werden.
Hm. Wie lässt sich das aufbrechen?
Ansprechen, den Mut haben, dafür aktiv werben. Als ich in Australien war, da hing an jeder Bushaltestelle ein Plakat, wo stand, hier lasst euch impfen. Und das war absolut akzeptiert. Da war man eher, sagen wir mal, so ein bisschen, wie, du hast dein Kind noch nicht impfen lassen? Also das ist eben so ein bisschen auch, wie man eine Stimmung erzeugt und wie man auch eine Akzeptanz für eine Impfung verbessert und auch die Ängste nimmt. Natürlich kann eine Impfung auch Nebenwirkungen haben, aber im Verhältnis zu dem, was die Erkrankung auslöst, sind die Nebenwirkungen extrem gering und zumutbar.
Mhm. Früher galt das ja vor allen Dingen als Ursache für Gebärmutterhalskrebs, aber inzwischen berichten ja auch andere Fachgesellschaften über Zunahmen von Krebserkrankungen, die von Papillomviren ausgelöst werden, also Analkrebs zum Beispiel oder Mundkrebs im Mund-Rachenraum. Und das sind ja Krebse, die auch schwer zu behandeln sind und sehr unangenehm sind.
Ja, also wenn dann diese Erkrankung auftritt, erstens muss man sich die Region mal vorstellen. Das ist mit Inkontinenz verbunden, mit schweren Verstümmelungen im Einzelfall, je nachdem, wenn man da operiert worden ist, im Mund, an der Zunge. Das sind also wirklich Regionen, wo schwerste Folgen auftreten, selbst wenn man daran nicht verstirbt, an dem Krebs. Das heißt, wir wären sehr froh, wenn noch mehr Menschen geimpft würden und wenn wir sozusagen, das hört man ja auch mal bei Corona, die sogenannte Hordenimmunität für uns erreichen würden.
Aber davon sind wir noch weit weg.
Oh ja, davon sind wir noch weit weg.
Syphilis, Herpes, HIV und Co., sexuell übertragbare Infektionen, unser Schwerpunktthema heute. Sie können gerne nach wie vor anrufen, Ihre Fragen stellen. 00800 44 64 44 64 und Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zu Gast im Studio Dr. Stefan Esser vom Universitätsklinikum in Essen. Wir haben über eine Infektion noch gar nicht gesprochen oder nur so angetitscht, die Gonorrhoe.
Ja.
Auch ein großes Problem. Im Moment in Deutschland noch relativ selten, aber wenn man sich die internationalen Entwicklungen ansieht, dann wird ein bisschen schwindelig.
Ja, also in Deutschland auch nicht so selten. Wir haben in Deutschland im Augenblick noch eine günstige Situation, weil wir wenig Resistenzen haben. Wir haben
also Resistenzen heißt, dass die Erreger unempfindlich sind gegen gängige Antibiotika.
Genau. Und wir haben zum Glück hier Leitlinien entwickelt, die von vornherein eine sehr effektive Therapie entschieden haben. Andere Länder sind da weit hinter zurückgeblieben und haben dadurch Behandlungsprobleme bekommen, sodass die Antibiotika, die man eingesetzt hat, dort zum Teil nicht mehr wirksam sind. Also wir haben auch eine deutliche Zunahme an Tripper, aber erfreulicherweise noch die Möglichkeit, durch eine gezielte Antibiotikatherapie eine vollständige Heilung zu erwirken. Das muss man sagen. Das heißt, wenn ein Mann zum Beispiel Ausfluss hat, sollte er sich nicht schämen, sondern so schnell wie möglich kommen. Und mit einer Einzeitbehandlung ist schon eine komplette Heilung möglich.
Wenn man nichts macht, was ist dann? Geht ja nicht von alleine weg, oder?
Ja, also es geht bis hin zur Sepsis. Also man kann von Gonokokken, Neisseria gonorrhoe, was der Erreger ist, eine Sepsis bekommen, an der man sogar versterben kann. Also Tripper ist keine triviale, harmlose Erkrankung.
Also Sepsis heißt eine große Entzündung im ganzen Körper, die dann den ganzen Körper betrifft.
Mit Multiorganversagen, Hochfieber. Das ist zwar sehr selten, aber auch andere schwere Schäden können den Tripper ausgelöst werden. Von daher, das ist eine sehr ernstzunehmende bakterielle Erkrankung.
Wovon man bei uns relativ wenig hört, sind Trichomonas-Infektionen. International auch ein großes Problem. Wie ist das hier in Deutschland?
Zum Glück selten, sind überwiegend natürlich Frauen betroffen. In Ländern mit schlechten sozialen und hygienischen Bedingungen ist es sehr weit verbreitet, aber in Deutschland zum Glück eher selten.
Ein Thema, Sie haben das vorhin angesprochen, die Angst ist so ein bisschen zurückgegangen bei HIV, wenn man sieht, das ist eine behandelbare Krankheit. Die Zahl der Neuansteckungen geht in Deutschland auch, sage ich mal, vorsichtig runter. Also es ist zumindest unter 3000. Das ist ja schon eine gute Entwicklung. Trotzdem kommt es immer nach wie vor auch zu Neuinfektionen und neuen Ansteckungen.
Ja, da denken wir viel drüber nach, weil wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Instrumenten, um HIV-Transmissionen zu verhindern. Und ich denke, wir sollten weiterhin auf Aufklärung setzen und immer wieder auch nochmal daran erinnern, es gibt die HIV-Infektion, die ist nicht ausgerottet. Und im letzten Jahr sind ja nach wie vor mehr Menschen an AIDS weltweit gestorben als bisher an Corona. Also es ist nach wie vor eine ernstzunehmende Erkrankung, eine tödliche Erkrankung. Und wir sehen leider in Deutschland auch noch sogenannte Late-Präsenter. Das zeigt auch, dass wir da noch Aufholbedarf haben.
Nämlich also Menschen, bei denen die Infektion schon sehr lange läuft und wo die Schäden im Immunsystem, die das Virus dort angerichtet hat, auch schon recht groß sind.
Genau. Und das ist auch eine Sache, die wir sehr stark diskutieren. Warum all die Bemühungen, die man hat, es gibt anonyme Testmöglichkeiten bei der Gesundheitsämtern. Man kann inzwischen in der Apotheke sich einen Test kaufen, den Test selber zu Hause machen. Wo dann in dem Beipackzettel steht, an welchen Arzt man sich dann wenden kann oder an welche AIDS-Hilfe. Also man hat das zum Glück sehr erleichtert, das Testverfahren. Und ich kann nur alle sexuell aktiven Menschen, die Spaß an Sex haben, auch mit wechselnden Partnern dazu auffordern, den Mut zu haben, sich testen zu lassen. Die HIV-Infektion ist eine behandelbare Infektion geworden, mit einer guten Prognose, wenn man sie früh diagnostiziert. Prognose in dem Sinne, dass man nicht zwangsläufig AIDS entwickeln muss und daran sterben muss. Umso wichtiger ist die Früherkennung und die rechtzeitige Behandlung und Therapie.
Früh erkennen, früh behandeln ist auch deswegen so wichtig, um das Immunsystem zu schützen, dass da nicht große Defekte auftauchen, die durch das Virus verursacht werden und also dann Riesenprobleme nach sich ziehen.
Das ist Teil meines persönlichen Forschungsgebietes, was zeigt, je früher ich eben die HIV-Diagnose mache, umso weniger Folgeschäden habe ich an Organen oder auch bezüglich anderer Infektionserkrankungen.
Mhm. Die Weltgesundheitsorganisation hat ja, sag ich mal, ein großes Ziel, HIV sozusagen langsam zum Verschwinden zu bringen. Und die Strategie ist eben, früh zu testen, möglichst viele zu testen und dann auch früh zu behandeln und dann auch möglichst erfolgreich zu behandeln. Wie weit ist man da eigentlich in Deutschland von diesem 90-90-90-Ziel?
Ja, also wir haben eigentlich eine ganz erfreuliche Entwicklung. Es wird immer besser. Das Einzige, was wir noch kritisieren, die ersten 90 erreichen wir noch nicht ganz. Also noch nicht, die ersten 90 bedeuten, dass die Menschen, die eine HIV-Infektion haben, auch davon wissen.
Also 10% wissen immer noch nicht oder mehr als 10% wissen.
Leider mehr als 10% noch. Während die Menschen, die dann eine HIV-Infektion haben, gehen auch zum Arzt, lassen sich bei einem Schwerpunktbehandler anbinden, bekommen eine antivirale Therapie, das sind 93%, wo das so ist, und über 95% der Behandelten erreichen unser Therapieziel, nämlich unter der Nachweisgrenze bei HIV-Viren zu liegen und damit nicht mehr ansteckend zu sein und auch das Risiko, an HIV zu versterben und AIDS zu bekommen, minimiert zu haben.
Das ist ja eins, was man auch gelernt hat. Die Behandlung ist auch ein Schutz für die Partner. Und das ist ja auch was Menschen mit HIV extrem entlastet. Also sie wissen, sie können ihren Partner nicht mehr anstecken.
Das war eine enorme Befreiung für meine HIV-positiven Patienten, diese Angst bei der Sexualität zu verlieren, so eine Keimschleuder zu sein, die alle anderen infiziert. Sondern wenn man die Therapie konsequent einnimmt, dann ist man sozusagen selber geschützt gegen AIDS und andere Erkrankungen, aber man schützt eben auch Partnerinnen und Partner, sodass also ein normaleres Sexualleben möglich ist. Und was mich auch besonders freut, Frauen, die HIV-positiv sind, die unter der Nachweisgrenze, können eben auch auf normalem Weg gesunde Kinder zur Welt bringen.
Syphilis, Herpes, HIV und Co. sexuell übertragbare Erkrankungen und Infektionen, das ist unser Schwerpunktthema heute. Zu Gast im Studio Dr. Stefan Esser vom Universitätsklinikum in Essen. Und wir hatten vorhin schon ein Thema angesprochen, Impfungen, die entwickelt werden gegen sexuell übertragbare Infektionen. Gibt es da Neues in Sicht?
Also wir haben neu in Entwicklung derzeit Impfungen gegen Herpes simplex Virus 2, was ja sehr, sehr schmerzhafte genitale Aften erzeugen kann. Und leider
Aften sind so weiße Geschwüre, die
hochschmerzhaft sind.
Ziemlich
also
wehtun.
Auch, ne? Also auch kontaktschmerzhaft. Und das Bedauerliche ist, Herpes, den man ja einmal hat, geht ja vermeintlich nie wieder weg, sodass einige Personen an immer wieder auftretenden Läsionen in ihrer Schamregion leiden.
Also das Virus zieht sich zurück, aber wenn das Immunsystem so ein bisschen schwächelt, dann sind genau. Die Viren wieder da und sagen Hallo.
Kennt man ja vom Lippenherpes, im Anfang vom Urlaub ein bisschen zu viel Sonne und so weiter. Und leider gibt es eben auch Menschen, die das dann in der Genitalregion immer wieder haben. Und erfreulicherweise werden im Augenblick Impfstoffe entwickelt, die auch diesen Menschen helfen können. Viele von diesen Personen müssen ja dauerhaft Virostatika einnehmen, um nicht permanent unter diesen Reinfektionen, ist nicht ganz richtig, also Rezidiven zu leiden, also eben das Wiederauftreten der Erkrankung. Und durch die Impfung kann das eben sehr, sehr, möglicherweise sehr gut beeinflusst werden. Da gibt es im Augenblick deutschlandweit verschiedene Studien, die dazu gemacht werden, die sehr hoffnungsvoll stimmen, sodass man also da eine weitere Geschlechtskrankheit hätte, die man über das eigene Immunsystem nach einer Impfung kontrollieren kann. Und eine Sache möchte ich unbedingt auch noch betonen, ehe wir die nicht betonen haben, gegen Hepatitis B gibt es auch eine hervorragende Impfung. Auch Hepatitis B ist ja...
Aber die ist ja schon länger Standard auch.
Ja, ne?
Die ist Standard.
Und
die bekommen ja Kinder auch schon.
Ja.
Und Hoffnung ist, langfristig Hepatitis B zum Verschwinden zu bringen?
Ja, das wäre sicherlich ein gutes Ziel und ich glaube, das ist auch erreichbar.
Bei Hepatitis B, da ist es ja interessanterweise so, das gehört ja zum Standard der Impfungen. Das machen alle Kinderärzte direkt mit, auch mit den anderen Standardimpfungen. Und da sagt, also das ist überhaupt nicht irgendwie komisch besetzt, anders als die HPV-Impfungen. Ne? Also könnte man doch eigentlich an das Modell Hepatitis B-Impfungen gut ankoppeln, oder?
Ich glaube auch, wenn man das im Gespräch so miteinander verknüpft und das vielleicht so dann ist die Akzeptanz wäre vielleicht höher.
Am Telefon Hans Helmut aus Eisenach. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Hier ist der Marathon-Weltmeister aus Eisenach. Ich bin in der Altersklasse damals Marathon-Weltmeister geworden und grüße Sie recht herzlich. Ich wohne direkt unterhalb der Wartburg.
Ja.
Und es geht darum, mein Schulkamerad, der hat einen Imbissstand gehabt und hatte auch einen Biergarten dahinter. Und da wollte ich die Klassenfeier machen. Ich organisiere das immer und habe erfahren, dass er gestorben ist. Und zwar an Peniskrebs, Harnröhrenkrebs, hat mir seine Frau erzählt. Wie kommt sowas zustande? Mhm. Das hat mich sehr verwundert.
Ja, ich danke Ihnen herzlich für die Frage, Herr Esser.
Also bei dem klassischen Plattenepithelkarzinom des Penis handelt es sich um eine Infektion mit humanen Papillomviren, die das Risiko für die Entartung von Zellen erhöhen. Also sozusagen auch ein Virus. Und wenn dieses Virus persistiert, also verbleibt an der Stelle, dann sinkt mit jedem Jahr, also steigt mit jedem Jahr der Infektion das Risiko, ein Peniskarzinom zu entwickeln. Das ist das eine. Das zweite ist, Menschen oder Männer, die eine Vorhaut haben, haben insgesamt ein etwas erhöhtes Risiko für ein Peniskarzinom. Und natürlich, das Peniskarzinom ist dann auch gefährlich, wenn jemand eine sogenannte Phimose, eine Verengung der Vorhaut hat und deswegen seine Eichel gar nicht sehen kann oder betrachten kann. Von daher, das Peniskarzinom ist gut, früh erkennbar. Häufig die Menschen, die das haben, schämen sich vielleicht auch, zum Arzt zu gehen. Und in den Frühstadien ist das Peniskarzinom häufig noch nicht in die Tiefe vorgedrungen und dann durch einfache operative lokale Maßnahmen wieder zu entfernen. Die Infektion mit diesem Risiko humanen Papillomvirus bleibt allerdings, sodass eine lebenslange, engmaschige Kontrolle von Personen, die das haben, dringend empfehlenswert ist. Also selbst wenn dann eine frühe Läsion operativ entfernt wurde, erfolgreich entfernt wurde, sind weiterhin Kontrollen notwendig, weil ja leider die einmal stattgehabte HPV-Infektion verbleibt und damit auch das Risiko für ein erneutes Auftreten von Peniskarzinomen oder eben Vorstufen von Peniskarzinomen.
Mhm. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich hoffe, Ihre Frage ist beantwortet, Herr Hammond.
Ja, auch.
Dann Grüße nach Eisenach und Ihnen noch Dankeschön. Einen schönen Tag. Eine Hörerin aus Wilhelmshaven hat noch eine Frage. Wie sieht das aus? Beschnittene Männer, unbeschnittene Männer? Es heißt immer, beschnittene Männer könnten weniger oder seltener oder Viren und Bakterien übertragen. Stimmt das?
Nicht unbedingt übertragen, aber letztlich ist bei fast allen Geschlechtskrankheiten, wie es gerade auch schon bei HPV erwähnt haben, dass die Männer, die eine Vorhaut weiterhin haben, ein höheres Risiko für Geschlechtskrankheiten haben. Das gilt für HIV, das gilt für HPV.
Einfach, weil da mehr Schleimhaut ist, oder was?
Na, weil sich darunter ein Reservoir und ein sehr günstiges Milieu entwickelt unter der Vorhaut,
also etwas, für bestimmte Erreger. Etwas feuchter und,
genau.
Und vom Säuregrad her, so dass sie sich wohler fühlen.
Das scheint so zu sein und auch die Verletzungsgefährdung an der Vorhaut ist möglicherweise auch etwas höher. Deswegen war ja eine Methode, zum Beispiel bei HIV in Ländern, wo es wenig anderes gibt, die Beschneidung der Männer, um das Risiko für die Männer zu reduzieren. Für die Frauen hat das Risiko allerdings nicht reduziert. Deswegen also die Übertragbarkeit, wenn man eine Geschlechtskrankheit hat, für Sexpartnerinnen oder Sexpartner, hat sich damit nicht unbedingt verbessert.
Und auch in puncto HIV war die Risikoreduktion, es war quasi eine Halbierung, es war kein hundertprozentiger Schutz.
Ne? Auf jeden Fall.
Und natürlich auch ein Eingriff, auch in Ländern, wo das keine kulturelle Tradition war. Heute geht man da eher wieder ein bisschen von weg und sagt, zumindest in puncto HIV, dass Behandlungen besser schützen vor einer Infektion.
Deutlich besser und es bleibt auch hinter Kondomen zurück. Ich möchte nur sagen, diese Entscheidung sollte man sich als Mann nicht zu leicht machen. Ich habe viele erlebt, die das mit Begeisterung gemacht haben. Es verändert die eigene Sexualität der Männer. Auch die Masturbationsmöglichkeiten verändern sich. Also man sollte sich das vorher gut überlegen. Wenn die Vorhaut einmal weg ist, wieder dran nähen kann man sie nicht. Von daher, das kann Vorteile haben. Viele Männer genießen das und finden es gut, aber andere fühlen sich damit sehr unwohl. Also zu leicht sollte man sich die Entscheidung nicht machen.
Mhm. Am Telefon ein Hörer aus Norddeutschland, Herr Umbach. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich habe zwei kleine Kinder und habe mit Interesse gehört, dass Sie die Papillonimpfung für Kinder empfohlen haben. Wir haben uns mit, also die sind noch zu klein für sowas, aber jetzt ist natürlich die Frage, ab welchem Alter macht denn solch eine Impfung Sinn und würden Sie weitere Impfungen außer der Papillonimpfung für Kinder empfehlen?
Also die Impfempfehlung lautet ab dem 9. Lebensjahr. Ab dem 9. Lebensjahr deshalb, weil man dann davon ausgeht, dass noch keine eigene Sexualität stattgefunden hat. Und man sollte eben sicher vor der Pubertät impfen, damit dann, wenn das sexuelle Verlangen erwacht, auch dann der vollständige Schutz schon da ist. Dann weitere Impfungen haben wir ja schon besprochen. Die Hepatitis B-Impfung ist eigentlich schon heute bei den Kindern im Standard drin. Und von daher sind das erstmal für sexuell übertragbare Erkrankungen die wichtigsten Impfungen. Wir wünschen uns natürlich noch mehr, aber die befinden sich die anderen Impfungen, auch eben die Herpes-Simplex-Virus-Impfung, noch im Zustand der Forschung. Da muss man erst noch mal die endgültigen Ergebnisse abwarten.
Ist Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, wobei mit dem Herpes-Simplex, ich selbst bin Herpes-Simplex-Träger, jetzt aber nicht sexuell, würde dann sozusagen für jemanden, der das schon hat, ist so eine Impfung wahrscheinlich sowieso zu spät.
Doch, das ist gerade gedacht für Personen, die das immer wieder sehr schwer entwickeln. Und sie dürfen das nicht, die Herpes Simplex Virus 1 macht zum Beispiel den Lippenherpes, das haben sehr, sehr viele Menschen. Aber der Herpes Simplex Virus 2 ist mehr in der Schamregion und kann dort sehr, sehr schmerzhafte, sehr einschränkende Infektionen machen, die zum Teil auch vernarben. Also das ist nicht mit dem, also es gibt unterschiedliche Herpesarten.
Also die Herpesvirenfamilie ist recht groß.
Genau. Und von daher, und da macht es aber auch Sinn für eben Personen, die schon haben.
Okay, also das, genau, das ist dann ein anderer Herpes. Okay, aber da das beobachten und die Papillonimpfung ab 9 Jahren.
Ja.
Auch für beide Geschlechter.
Weil inzwischen ist glücklicherweise für beide Geschlechter. Jungs wie Mädchen.
Super. Dann vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Umbach, und schöne Grüße nach Norddeutschland. Wir haben von einer Hörerin noch eine Frage bekommen zu einem Bakterium, was eigentlich eher ein Magenbakterium ist, Helicobacter pylori. Und sie fragt, ist das Bakterium Helicobacter pylori eigentlich durch Küssen übertragbar?
Das ist eine spannende Frage. Das möchte ich in 2 Schritten beantworten. Das erste ist, es gibt viele Erkrankungen, die sexuell übertragbar sind, die nicht zu den klassischen sexuell übertragbaren Erkrankungen gehören. Shigellen, Salmonellen können zum Beispiel auch sexuell übertragt werden. Ja. Und genauso ist bei Helicobacter pylori. Natürlich können das auch, die auch oral übertragen werden, auch bei Intimhandlungen. Das ist denkbar, ja.
Der Syphilis, Herpes, HIV und Co. sexuell übertragbare Infektionen, unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie uns an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unser Studioexperte Dr. Stefan Esser vom Universitätsklinikum in Essen wird auch gleich weiter Ihre Fragen beantworten. Kondome schützen, so heißt es ja seit den 80er Jahren und das gilt nach wie vor. Für Menschen mit einem besonders hohen Risiko, sich mit HIV anzustecken, gibt es seit einiger Zeit noch eine zusätzliche Option, die Möglichkeit, sich mit Medikamenten vor einer Ansteckung zu schützen. Medikamente, die normalerweise zur Behandlung von HIV eingesetzt werden. PrEP heißt das Konzept. Und meine Kollegin Renate Rutte hat einen Mann begleitet, der sich für diese Variante der HIV-Vorbeugung entschieden hat.
Hallo, Herr T. Schönen guten Tag. Schön, Sie zu sehen.
Hallo.
Wie geht's Ihnen?
Ach, es geht ganz gut. Ich nehme jetzt also die PrEP seit gut 2 Monaten und von anfänglichen gelegentlichen Nebenwirkungen abgesehen, fühle ich mich gut.
Donnerstagnachmittag, infektiologische Ambulanz der Universitätsklinik Köln. Martin T. kommt zu Privatdozent Dr. Christoph Wien. Er nimmt ein Medikament zur HIV-Vorbeugung, kurz PrEP genannt.
Ich muss jetzt mal kurz in Ihre Akte nachlesen. Stimmt, Sie haben vor 2 Monaten angefangen. Erzählen Sie mal, waren die ersten Wochen? Haben Sie Müdigkeit empfunden? Gab es irgendwas Besonderes?
Also ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich auf das Medikament zurückzuführen ist, aber ich hatte in der ersten Zeit an mehreren Tagen eine extreme Müdigkeit, die ich sonst so nicht kenne. Und ich hatte auch 2 oder 3 Mal Übelkeit, die wieder vergangen ist.
Was Sie jetzt sagen, beschreiben viele Patienten. Und viele sagen auch, dass es im Laufe der Zeit so ein bisschen besser wird. Haben Sie auch das Gefühl, dass die Nebenwirkungen so jetzt im Monat 2, Beginn Monat 3 weniger geworden sind?
Eindeutig. Also wenn ich mich recht erinnere, habe ich die Nebenwirkungen nur in den ersten 2 oder 3 Wochen so gespürt. Und im Moment spüre ich gar keine Nebenwirkungen.
Dr. Wien fragt Martin T., ob er mit der Einnahme des Medikaments weitermachen möchte. Dann müssen regelmäßig verschiedene Untersuchungen erfolgen.
Und jetzt würde dann heute sozusagen die 3-Monats-Laborkontrolle anstehen. Sprich, wir machen heute einen HIV-Test, kontrollieren die Nieren- und die Leberwerte, machen einen Syphilis-Test. Einverstanden?
Ja. Ja.
Ich gucke mir gerade Ihre Laborwerte an. Ja, wir hatten, bevor es losgegangen ist, haben wir Ihre Impftäter kontrolliert. Sie sind geschützt gegen Hepatitis B, sind geschützt gegen Hepatitis A. Das müssen wir jetzt nicht kontrollieren. Also bleibt es bei den üblichen Laborkontrollen: HIV, Syphilis, Hepatitis C, Leberwerte und Nierenwerte. Einverstanden?
Ja, einverstanden. Vor allem, ich möchte auf jeden Fall weitermachen, einfach weil ich jetzt beim Sex ein sicheres Gefühl habe, also eine angstfreiere Sexualität ausleben kann. Deshalb will ich auf jeden Fall mit der PrEP weitermachen.
Okay. Lassen Sie ab und zu mal Kondome weg. Passiert das schon mal?
Ja, kommt schon vor, ja.
Ihnen geht's aber gut. Sie haben sonst keine, also meine Frage ist, man kann sich natürlich andere Sachen einfangen, wenn ab und zu die Kondome weggelassen werden. Also die Frage ist konkret, Sie haben kein brennendes Wasser lassen, Sie haben keine Probleme bei der Verdauung, keine neuen Beschwerden, die jetzt aufgetreten sind.
Nein, das ist alles in Ordnung.
Gut, ich mache die Rezepte fertig. Dann wäre meine Bitte, dass wir vielleicht nächste Woche kurz telefonieren zu der Besprechung der aktuellen Werte. Und das nächste Mal sehen wir uns dann wieder in 3 Monaten.
Sehr gern. Danke.
Eine Reportage von Renate Rutter war das. PrEP sozusagen zusätzliches Konzept, um vor einer HIV-Infektion zu schützen. Inzwischen übernehmen die Krankenkassen auch die Kosten dafür, ne?
Ja, die Krankenkassen übernehmen die Kosten und auch die PrEP-Begleitung wird von den Kassen komplett übernommen.
An wen richtet sich das? Also vor allen Dingen an Menschen, die ein besonders hohes Risiko haben, also viele Partner?
Ja, also viele Partner und natürlich auch an Menschen, die, sagen wir mal, eher nicht so gut mit Kondomen klarkommen und auf Kondome verzichten möchten. Also viele Partnerschaften. Und von daher muss man eben seine eigene Anamnese so ein bisschen angucken. Wie erlebe ich mein Sexualleben? Wie viele Partnerinnen und Partner habe ich über die Zeit? Und auch in welchem Umfeld bewege ich mich? Bin ich viel mit Menschen unterwegs, die auch ein hohes HIV-Risiko haben?
Vergangene Woche hat ja im Netz die internationale AIDS-Konferenz stattgefunden. Und da haben viele Experten gesagt, ja, international gesehen, muss man diese Möglichkeiten einfach viel mehr nutzen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, jedes Land hat sozusagen seine eigene Epidemie, HIV-Epidemie. Und gerade in Ländern, in denen HIV sehr weit verbreitet ist, macht so ein Konzept vielleicht auch noch mal mehr Sinn?
Ja, also je höher die Verbreitung ist, umso besser ist sicherlich die PrEP als Möglichkeit. Dennoch möchte ich dafür werben, noch besser, gerade in Ländern mit hoher Verbreitung, ist zu testen und zu behandeln. Mhm. Von allen Methoden, die wir bisher kennen, ist das die sicherste und beste Methode, um die Verbreitung von HIV zu verhindern. Aber wenn ich mir aus meiner eigenen Perspektive das betrachten möchte, ich bin sexuell aktiv, bin viel im Internet, surfe viel, habe viel Sex mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern, kann ich eben selber auch aktiv was dafür tun, mich nicht mit HIV zu infizieren. Und das ist für viele eine große Erleichterung und auch eine gute Möglichkeit, eben auch da angstfreier einen Sex mit verschiedenen Partnern zu haben.
Auf der anderen Seite muss man sehen, steigt damit auch das Risiko für andere sexuell übertragbare Infektionen ganz deutlich an. Und das gute alte Kondom sollte man auch nicht einfach so leichtfertig beiseite lassen, ne?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die PrEP schützt tatsächlich nur gegen HIV. Und das hat sicherlich in vielen Ländern, wo der Kondomgebrauch vielleicht noch etwas stärker war, mit dem rückgehenden Kondomgebrauch zu einer Zunahme der klassischen Geschlechtskrankheiten geführt. Also nicht immer dran denken, wenn man sich schützen möchte gegen verschiedene Geschlechtskrankheiten, dann ist das Kondom am breitesten mit aufgestellt, weil es eben gegen fast alle wichtigen Geschlechtskrankheiten guten Schutz bietet, wenn auch keinen vollständigen. Aber das tut die PrEP auch nicht.
Vor was schützt das Kondom?
Das Kondom schützt vor allen Dingen natürlich bei allen Arten von Sex, die im Genitalbereich mit dem Penis des Mannes zu tun haben, wenn es ein Männerkondom ist. Das heißt, in erster Linie Vaginal-Anal-Sex, wenn eben der Mann oder der penetrierende Mann das Kondom trägt. Bei Oralsex, wenn eben beim Oralsex auch ein Kondom genommen wird. Allerdings aus meiner Ambulanz würde ich sagen, beim Oralsex ist ein Kondom nicht so verbreitet. Das heißt, da wird häufig aufs Kondom verzichtet, weil der Oralsex zum Beispiel auch in Bezug auf HIV als safe gilt. Und von daher, alles, was im Mund zum Beispiel ist, bringt ein Kondom dann nichts, beim Küssen natürlich nicht. Von daher, nicht alle Dinge, die beim Sex Spaß machen und erlaubt sind, sind mit einem Kondom abgedeckt.
Hm. Aber trotzdem nochmal die Frage, wo schützt es ganz gut?
Na, bei zum Beispiel den klassischen Geschlechtskrankheiten, wie wir sie eben erwähnt haben. Wir wissen, dass es bei der Syphilis gut wirkt. Wir wissen, dass es beim Tripper gut wirkt, wenn es eben um genitalen oder analen Sex geht.
Ein Hörer hat uns angerufen und fragt, nun ist ja die Meldepflicht für viele sexuell übertragbare Infektionen abgeschafft. Wie sehen das Ärzte? Finden die es gut? Oder sind die eher für eine Wiedereinführung, einfach um den Überblick zu behalten?
Wir würden gerne den Überblick behalten. Das Robert-Koch-Institut macht immer wieder in bestimmten Gruppen große Untersuchungen über die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten. In den letzten Jahren gab es eine sehr schöne wissenschaftliche Untersuchung zur Verbreitung von Geschlechtskrankheiten bei Männern, die Sex mit Männern haben. Dennoch, uns fehlt der Gesamtüberblick und vor allen Dingen die Gruppe der heterosexuellen Männer. Da wissen wir besonders wenig drüber. Frauen gehen häufig mal zu einem Gynäkologen, aber letztlich gerade die heterosexuellen Männer, zu welchem Arzt geht man eigentlich? Zum Urologen, zum Dermatologen, zum Hausarzt? Wo gehe ich eigentlich mit einer Geschlechtskrankheit oder mit wenn ich über Sex reden will, eigentlich hin?
Sehr, sehr unterschiedlich, ne?
Dann, ja.
Ja. Ja. Und das heißt, es gibt auch keine Stelle, wo das irgendwie gut zusammenläuft, die Informationen.
Ich hoffe, bei uns in der Ambulanz, aber ansonsten nicht jeder landet bei uns. Aber das ist eben für die Frauen vielleicht leichter, bei ihrem Frauenarzt Themen wie Sex- und Geschlechtskrankheiten anzusprechen. Wo geht Mann damit hin? Und das ist, glaube ich, immer noch ein gewisses Versorgungsproblem.
Am Telefon eine Hörerin aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine 17-jährige Enkeltochter. Und als sie 14 Jahre alt war, überlegte meine Tochter, ob sie sie gegen diese Human-P-Viren impfen lässt. Mhm. Und dem Mädel ging es aber zu dieser Zeit nicht besonders gut. Sie bekam Asthma, sodass die Hauskinderärztin davon zu diesem Zeitpunkt abgeraten hatte. Ob das richtig war, das Abraten, kann ich nicht einschätzen. Meine Frage, wie lange kann überhaupt ein junges Mädchen, eine junge Frau geimpft werden? Ich muss dazu sagen, meine Enkeltochter hat noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Also wir sind uns da sehr sicher. Wir sind sehr offen miteinander, gehen sehr offen miteinander um. Also wie lange kann also eine junge Frau, junges Mädchen geimpft werden? Und was ist auch dabei gesundheitlich zu beachten?
Also letztlich kann man eigentlich immer geimpft werden. Wenn man also sozusagen noch keinen Sex hatte, ist die Impfung immer sinnvoll. Die Frage ist, bis wann empfiehlt es die ständige Impfkommission? Und das richtet sich eben eher nach den Erfahrungen, wann erwacht das Sexualleben. Also wenn Ihre Enkeltochter bisher noch keinen Sex hatte, ist die Impfung absolut jederzeit noch sinnvoll. Ist eher dann eine Frage der Kostenübernahme. Was ist dabei zu beachten? Es sind viele verschiedene Dinge zu beachten, wie bei allen Impfungen. Es kann natürlich das Immunsystem getriggert werden. Das war vielleicht auch die Angst der Kinderärztin, dass dann zum Beispiel das Asthma vorübergehend verschlechtert werden kann. Von daher guckt man sich ja immer die gesamte Patientin an und diskutiert eben, welche Risiken, besonderen Risiken gibt es im Augenblick und versucht natürlich dann bei guter Immunlage die Impfung zu machen. Die Verträglichkeit der Impfung, gerade der HPV-Impfung, hat sich als hervorragend herausgestellt, wenn Sie sich angucken, dass in Australien fast alle Mädchen bereits geimpft sind und wenig ernste Komplikationen aufgetreten sind. Also eigentlich alle Menschen mit gesundem Immunsystem sind impffähig und können uneingeschränkt gegen HPV geimpft werden.
Ist das auch möglich, auch dann, wenn Geschlechtsverkehr schon stattgefunden hat?
Ja, das ist auch möglich, aber Sie müssten bitte bedenken, das ist eine präventive Vakzine, ja. Also ein Impfstoff, der nicht mehr viel nützt, wenn dann bereits eine HPV-Infektion stattgefunden hat. Und HPV ist extrem weit verbreitet und extrem ansteckend. Man geht davon aus, wenn man mehr als zwei verschiedene Sexualpartnerinnen oder Partner gehabt hat, hat man eigentlich schon HPV. Wir reden noch immer von der Generation ohne Impfung. Ich hoffe, dass ich das in einigen Jahren nicht mehr sagen muss.
Aber ich meine, auf der anderen Seite muss man sehen, auch die Familie der HPV-Viren ist extrem groß.
Ja.
Es gibt an die 100. Und die Stämme, die wirklich relevant sind, weil sie schwer oder schwerer krank machen können, ist relativ übersichtlich. Also insofern kann man da wirklich Vorhersagen machen, ab wann eine Impfung nicht mehr sinnvoll ist?
Na, da gibt, also wenn Sie mich jetzt fragen würden, nein. Das hängt davon ab. Es gibt zum Beispiel für Menschen mit HIV-Infektionen, Männer, die Sex mit Männern haben, die Empfehlung von der ERGS, also der Leitlinienkommission der Europäer, die sagt, bis zum 40. Lebensjahr soll man da noch impfen. Also da gibt es im Augenblick viel Diskussion, wie lange man noch impfen soll. Weil es kann durchaus sein, dass man vielleicht ein HPV-Virus, was relevant ist, schon bekommen hat. Aber zum Beispiel in dem Impfstoff, mit dem wir heute verimpfen, sind 9 verschiedene. Also ist ein Schutz gegen 8 andere damit ja immer noch sicher möglich. Und von daher, wenn Sie meine persönliche Ansicht fragen würden, ich würde so lange impfen, wie es eben noch geht. Und im Zweifelsfall kann man eine Untersuchung machen, welche HPV-Typen eigentlich schon da sind. Das könnte auch bei Ihrer Tochter gemacht werden. Die ist aber teurer als die eigentliche Impfung. Von daher muss man sich eben überlegen, ob man sich dann nicht lieber so für die Impfung entscheidet, die ja sehr gut verträglich ist.
Ich bedanke mich bei der Hörerin aus Berlin und am Telefon eine Hörerin aus Göttingen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie. Ich habe auch eine Frage zur Impfung gegen HPV, bin allerdings eine ältere Patientin, 70 plus, habe diese Viren seit gut 7 Jahren und muss jedes halbe Jahr zur Kontrolluntersuchung, was immer sehr aufwendig ist und die Laborkosten sind natürlich auch ziemlich hoch und das Ganze wirkt sich bei mir so aus, dass ich also fast wie auf dem Pulverfass sitze. Na, wie sieht das nächstes Mal aus mit den Ergebnissen? Es soll ein High-Risk-Virus mit dabei sein, also die Viren sind festgestellt, welche vorhanden sind. Jetzt habe ich vor einem halben Jahr in der Sendung, Fernsehsendung Visite gehört, dass es auch neuere Impfstoffe für ältere Patientinnen gibt. Habe das mit meinem Gynäkologen besprochen. Wir haben 2 Konisationsversuche gemacht in der Gebärmutter, um festzustellen, ist da auch schon was an Viren. Die sind beide fehlgeschlagen, weil ich Kaiserschnittgeburten hatten, da alles sehr eng ist, also 2-mal die Gebärmutter perforiert. Jetzt meine Frage, macht so eine Impfung für Ältere, wie sie in dieser Sendung Visite vorgestellt wurde, Sinn für ältere Patientinnen oder nur, wenn eine OP, eine Extraktion der Gebärmutter erfolgt ist? Mein Gynäkologe sagte aber, selbst wenn man die Gebärmutter entfernte, was bei mir problematisch ist durch die Kaiserschnittverwachsung, dann müsste ich trotzdem weiter jedes halbe Jahr untersucht werden und die Laborwerte festgestellt werden. Das wäre also die erste Frage. Sinnvoll, Impfung für Ältere?
Fangen wir damit erstmal an, sonst ist das... Ja.
Also Impfung für Ältere, wenn sie schon HPV haben, als präventiver Impfstoff, ist sehr umstritten. Es gibt dazu mehrere große Studien, die widersprüchlich sind. Ein Teil der Studien sagt, wenn man sowas schon mal hatte, hat der Impfstoff keinerlei positiven Effekt mehr, der schon da ist. Es gibt Einzelberichte und eine Fallsammlung, die gezeigt hat, dass die Häufigkeit des Wiederauftretens dieser Läsionen, die sie haben, reduziert werden kann. Trotzdem wird Ihnen diese Untersuchung, die Ihr Gynäkologe richtigerweise bei Ihnen macht, nicht erspart bleiben. Egal ob geimpft oder nicht, Sie müssen dauerhaft nachuntersucht werden und die Impfung selber schützt Sie nicht ausreichend vor dem Wiederauftreten. Das heißt, wir haben wissenschaftlich widersprüchliche Daten, aber ich würde davon ausgehen, dass das eher nur präventiv wirkt, aber nicht, wenn das HPV-Virus einmal da ist, einen ausreichenden Schutz für sie bedeutet. Das heißt, man kann sie impfen, aber das wäre dann nur dann sinnvoll, wenn sie jetzt, sagen wir mal, Sexualpartner hätten und Sorge haben, dass sie noch weitere Hochrisiko-HPV-Viren akquirieren könnten.
Ja, also natürlich schützt man sich beim Sexualverkehr jetzt, wenn man das Virus hat. In der Sendung Visite wurde dargestellt, das Immunsystem kann praktisch getriggert werden und man hätte die Chance, dass doch einige Viren dadurch eliminiert werden oder gar verschwinden. diese Erfahrung und diese Untersuchungsergebnisse haben Sie nicht. Also eher.
Doch, wir bieten das unseren Patienten tatsächlich an, aber wir sagen, die wissenschaftliche Lage ist nicht eindeutig. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass Sie dann durch die Impfung ausreichend Schutz haben. Wir haben viele Patienten, die sind sehr, sehr verzweifelt und wir können durch die operativen Methoden, die wir anwenden, keine dauerhafte Heilung erreichen und versuchen dann, alle Methoden miteinander zu diskutieren. Sie kennen auch den Einsatz von Imiquimod vielleicht, also lokal immunstimulierende Substanzen zu geben. Das heißt, es gibt also gerade bei Ihrer Erkrankung eine Reihe von therapeutischen Möglichkeiten, die zwar alle nicht zufriedenstellende Ergebnisse haben, aber die aufgrund des enormen Leidensdrucks zum Einsatz kommen. Ich möchte dem nicht sagen, dass es überhaupt nichts bringt. Ich will nur sagen, die wissenschaftliche Lage ist nicht gut, sodass Sie nicht davon ausgehen müssen, dass Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass Sie eine Person sind, die danach ausreichend gegen dieses Wiederauftreten dieser belastenden Läsion geschützt ist.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Hörerin aus Göttingen und am Telefon ein Hörer aus Osnabrück. Schönen guten Tag, Herr Reichmann.
Ja, schon, Herr Reichmann ist mein Name. Ich habe eine ganz spezielle Frage. Ich bin selber Arzt, aber nicht da so richtig vom Fach. Und zwar, es geht um Folgendes. Ich habe seit Jahren eine südafrikanische Partnerin. Wir sehen uns in Südafrika in der Regel. Und sie ist seit Jahren HIV-positiv, unter Therapie, verträgt alles gut, sieht aus wie das blühende Leben. Jetzt wollten wir gerne auch heiraten, weil das eine besondere Bedeutung hat, die Eheschließung in Südafrika, auch seitens der Eltern, ein bisschen Druck aufgebaut wird und natürlich auch ein Kind haben. Jetzt ist meine Frage, dann würden wir natürlich auch ungeschützt Geschlechtsverkehr haben. Wie ist das? Wie wahrscheinlich ist es, glaube ich, ja sehr unwahrscheinlich, auch ungeschützt, ohne PrEP, dass eine Infektion akquiriert wird, wenn die Patientin meine Freundin unter HIV-Medikation steht. Und die andere Frage ist, wenn ich PrEP einnehmen würde für die Zeit der Zeugung eines Kindes, würde die PrEP-Medikation die Zeugung verhindern? Wahrscheinlich nicht. Das ist meine Frage.
Also Frage 1, wenn Ihre Partnerin regelmäßig sich kontrollieren lässt und ihre Medikamente mal einnimmt und im Blut komplett unter der Nachweisgrenze ist, dann können Sie davon ausgehen, dass sie nicht für Sie ansteckend ist. Das Zweite ist, die Medikamente, die für die PrEP eingesetzt werden, haben nach allem, was wir wissen, bis heute keinerlei Hinweise darauf, dass irgendein Schaden oder eine Einschränkung dabei ist, Kinder zeugen zu können. Das heißt, sie können ein gesundes Kind unter PrEP zeugen und haben keinerlei Nachteile zu erwarten. Auch übrigens Frauen, die einen PrEP nehmen, können durchaus darunter schwanger werden. Es ist nicht teratogen.
Auch während der Schwangerschaft ist ja eine ganz wichtige Nachricht, ne? Also, dass man während der Schwangerschaft die Medikamente natürlich weiternehmen kann und auch mit dem werdenden Baby nichts passiert.
Ja, also ganz wichtig ist, wenn Sie mit Ihrer Partnerin ein gemeinsames Kind planen. Wir haben sehr gute Daten, dass selbst bei einer natürlichen Geburt, bei einem normalen Verlauf einer Schwangerschaft und der Geburt, die Einnahme einer antiviralen Therapie, einer HIV-positiven Mutter, die Übertragung auf das Kind fast vollständig verhindern kann. Und, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, im Zweifelsfall steht dann auch bei Komplikationen die sogenannte PEP, Postexpositionsprophylaxe für Kind oder andere zur Verfügung. Also es gibt reichlich Möglichkeiten, HIV zu verhindern. Allerdings würden wir im Beratungsgespräch individuell mit Ihrer Partnerin und Ihnen natürlich die Situation mit Ihnen besprechen, aber Ihnen nicht, wenn Ihre Partnerin dauerhaft unter der Nachweisgrenze ist, zusätzlich zur PrEP raten. Aus unserer Sicht ist die alleinige, konsequente Einnahme Ihrer Partnerin und der dauerhafte Nachweis, dass sie unter der Nachweisgrenze bei HIV liegt, ausreichend, um für Sie eine HIV-Infektion zu verhindern.
Das haben wir sehr große Studien inzwischen.
Das ist glaubhaft belegt.
Ich danke Herrn Reichmann herzlich für seinen Anruf. Grüße nach Osnabrück und alles Gute für Sie und Ihre Partnerin. Ein Hörer aus Frankfurt hat angerufen, er berichtet, er habe keinen Kontakt zu Personen mit Feigwarzen gehabt, aber sei häufiger im Schwimmbad gewesen, hat jetzt Feigwarzen in der Leiste und am Ellbogen. Und er fragt sich, kann er sich da im Schwimmbad irgendwie mit infiziert haben?
Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Im Schwimmbad können natürlich humane Papillomviren übertragen werden. Wir alle haben vielleicht schon mal eine Dornwarze am Fuß gehabt. Ja, das gibt es im Schwimmbad, aber das sind unterschiedliche HPV-Viren. HPV-Viren, habe ich eben gesagt, sind Feinschmecker, die bleiben in einer Region. Also die HPV-Viren, die an Schleimhaut sind, Mund, Schamregion, After, die gibt es nicht an den Füßen. Und wenn Sie einen normalen Schwimmbadbesuch haben, also durchs Becken schwimmen oder das machen, was man im Schwimmbad eigentlich normalerweise tut und nicht dort Sex haben, dann können Sie sich im Schwimmbad nicht mit HPV-Viren infizieren. Ganz anders ist das, wenn Sie ein Handtuch im Schambereich benutzen, womit Sie sich dann dort auch reinigen und das gleiche Handtuch mit einer anderen Person, die HPV-infiziert ist, teilen und sich dann damit...
Wie? Handtuch reicht?
Handtuch kann bei sofortiger gemeinsamer Benutzung reichen. Also auch über Vektoren ist es übertragbar. Auch über Sextoys, also wenn man gemeinsam Sextoys benutzt, einen gemeinsamen Dildo, das sollte man nicht tun. Da sollte man schon bei seinem eigenen bleiben, weil HPV-Viren sind sehr umweltstabil und sehr robust. Aber es ist eben nach wie vor eine Geschlechtskrankheit.
Also umweltstabil heißt, die halten sich lange, auch auf Oberflächen, und sind dann immer noch lebensfähig und ansteckungsfähig.
Ja, relativ lange. Ist nicht mit HIV vergleichbar. Außerhalb des menschlichen Körpers HIV relativ schnell, nicht mehr infektiös. Das gilt nicht für HPV. Die sind robust.
Eine Hörerin hat uns gemailt, nach einem Abstrich beim Frauenarzt wurden humane Papillomviren nachgewiesen und sie fragt, ist eine Impfung nachträglich möglich? Und auch, wie wahrscheinlich ist es, eine Krebserkrankung zu bekommen? Weil da machen sich, also das haben viele gefragt.
Es kommt auf die Art der HPV-Viren ein. Man hat HPV-Viren, die sind sozusagen gutartig, die machen nur Feigwarzen. Und es gibt eben HPV-Viren, die eben Krebs erzeugen. Und wenn man diese krebserzeugenden hat, dann möchte ich vielleicht ein bisschen Entwarnung geben und ein bisschen die Angst nehmen. Die meisten Menschen, die HPV haben, schaffen es durch ihr eigenes Immunsystem, auch HPV-Viren wieder loswerden zu können. Also nicht ein einmaliger Nachweis heißt noch nicht zwingend, dass ich unbedingt Krebs kriege oder ein Leben lang HPV habe. Bitte gehen Sie damit ruhig, gelassener um. Lassen Sie es kontrollieren und nehmen Sie die Krebsvorsorge wahr, aber nicht ein einmaliger Nachweis von HPV-Viren bedeutet gleichzeitig, Sie bleiben es ein Leben lang und bedeutet auch nicht zwingend, dass Sie jetzt unbedingt Krebs bekommen, sondern das Risiko ist etwas erhöht und Sie sollten deswegen durch Früherkennung Ihr Risiko wieder minimieren. Also nicht so viel Angst vor dem einmaligen Nachweis und nicht jeder Nachweis bedeutet sofort eine schwerwiegende Erkrankung.
Aber man muss es dann regelmäßig kontrollieren lassen.
Auf jeden Fall. Die Kontrolle ist ohnehin wichtig. Wenn man sexuell aktiver Mensch ist, würde ich allen gerne anbieten, lassen Sie sich einfach untersuchen, sprechen Sie es bei Ihrem Arzt an. Sie können wirklich viele Folgeerkrankungen vermeiden.
Syphilis, Herpes, HIV und Co., sexuell übertragbare Infektionen. Das war heute unser Schwerpunktthema. Dank allen Hörern, die uns angerufen haben. Dank an unseren Studiogast Dr. Stefan Esser. Er leitet die Ambulanz für HIV und sexuell übertragbare Infektionen am Universitätsklinikum in Essen.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Ihnen einen schönen Tag, sagt Martin Winkelheide.